das Jazzgespräch.
Gut, Leute, da sind wir wieder, Stefan und Dieter, mit unserem zweiten Teil für die geniale Fortsetzungsfolge Bebop-Schätze abseits der Mainstream Master Records. Servus, lieber Stefan.
Wie geht's dir? Ja, servus, Dieter. Mir geht's gut. Ja, ich glaube, wir brauchen gar nicht weiter einleiten. Vielleicht nur als Hinweis, das ist der zweite Teil unseres Themas Hardpop-Schätze. Den ersten Teil gibt's bereits im Internet zu finden. Und jetzt starten wir in die zweite Runde.
Auf rein geht's. In die Sause.
Nächster ist wieder ein Pianist, nämlich ein Sonny Clark. Du hast dankenswerterweise unter anderem Cool Strutting auf die Liste genommen. Also dazu kann ich nur eines sagen. Selbst wenn einem diese Musik nicht gefallen sollte, dieses Album muss man alleine wegen dem Cover haben. Hast du das im Kopf, das Cover?
Ich hab's. Nein, du beschreibst es uns sicher jetzt gleich.
Das ist ein Schwarz-Weiß-Cover und die muss ich es nur groß machen, dass ich es auch sehe. Und auf dem Schwarz-Weiß-Cover sieht man die Beine einer Frau in schwarzen High Heels, würde ich vielleicht gar nicht sagen, es sind schon Stöckelschuhe, aber sind nicht allzu hoch. Und ein enger schwarzer über den Knien, unter den Knien endender Rock, der leicht geschlitzt ist, und sie geht da. Also, und dahinter sieht man einen Mann im Trenchcoat, aber auch nur die Beine und drei Viertel des Mantels und dahinter noch ein Auto. Und dieses Foto erinnert mich extrem an den letzten Truffaut-Film Vivement Dimanche. Ich weiß nicht, wie er Kasten hat, auf Deutsch, auf Liebe und Tod, möglicherweise, wo die Fanny Ardant vor dem sich versteckenden Louis Trintignant, der wegen Mordes gesucht wird und in einem Pariser Keller sich versteckt, beim Kellerfenster rausschaut und da eben nur das Trottoir sieht. Und die Fanny Ardant läuft da immer vorbei mit ihren Netzstrümpfen und auch den High Heels und er schaut immer fasziniert. Und dieses Foto ist genau aus dem Film. Ja, also es war jetzt, hatte mit der Musik jetzt nicht viel zu tun gehabt. Die Platte selbst ist auch super.
Wir spielen
dort vielleicht noch die Namen. Ja. Der Paul Chambers, den wir gerade erwähnt hatten, davor, der spielt da auch mit. Philly Joe Jones am Schlagzeug, Jack McLean am Saxophon und Art Farmer an der Trompete.
Damit hast du jetzt eh schon rüber gewechselt zu Musik. Das wollte ich nämlich jetzt auch gerade vorschlagen. Lass uns ein bisschen was zu Musik noch sagen. Du hast das sehr liebevoll beschrieben, das Cover und das Surrounding sozusagen quasi. Also Cool Strutting ist schon wieder so ein wunderbares Beispiel. Der Sonny Clark ist keiner von den ganz großen Jazzern gewesen und hat hier aber einen absoluten Meilenstein des klassischen Hardbop geliefert, wie sich auch Wikipedia zu Recht sozusagen hier zitieren lässt. Jazz mit Kultstatus schreiben die dann dort noch. Also das ist eine absolut, am Ende des Tages sozusagen quasi eigentlich in Summe gesehen, wenn man sich die großen Werke mich nicht nur das Hardbop anschaut, sondern das Jazz insgesamt, definitiv eines der unterschätztesten Werke überhaupt. Also Cool Strutting ist eine von vorne bis hinten wirklich gelungene, feine Platte, wo keine Schwächen dabei sind. Also wenn man sozusagen quasi zum Beispiel über diese Platte in die Jazzmusik eintaucht, dann ist man höchstwahrscheinlich fasziniert, weil man sagt, wahnsinnig, wie konzis und dicht da Musik gemacht wurde. Und so ist es auch.
Ja, dazu würde mir auch einfallen aus der Zeit einige Alben von Hank Mobley. Zu dem kommen wir dann später noch, das passt so von der Musik her sehr für mich in diese Richtung. Gut, dann wieder ein Album, das ich als ungeliebt weggelegt habe, nämlich ein gewisser P.V. Russell, Swinging with P.V.
Also der P.B. Russell ist wieder mal ein weißer Musiker, der aber trotzdem sozusagen quasi im weitesten Sinne in der Hardbop-Tradition damals Musik gemacht hat. Ich finde, das Cover ist recht hübsch, aus dem Jahr 1958, die Platte. Und der P.B. Russell ist irgendwo er ist ein Klarinettist, was übrigens auch nicht ganz so ein gebräuchliches Instrument im Hardbop ist. Und daher, allein schon deswegen ist es wert, finde ich, genannt zu werden. Und er macht einfach genau diese Art von Musik, die man aus diversesten geschätzten oder weniger geschätzten Filmen aus dieser Zeit irgendwie auch so von der Art der Musik kennt. Und deine Kritik am Hardbop insgesamt gesehen trifft hier sicher absolut zu, dass es Musik ist, die bis zu einem gewissen Grad vor sich hin plätschert, aber das tut sie auf dermaßen hohem Niveau, dass es einfach eine Freude ist. Und mir geht's dann auch bei den Platten von P.B. Russell, bei den guten wie Swinging with P.B., geht's mir dann immer so, wann ich die auflege, weil man sagt, okay, ich möchte mich jetzt auf die Arbeit konzentrieren oder ich möchte Zeitung lesen oder sonst so irgendwas und möchte aber nicht ganz unbegleitet von Musik sein, dass ich dann immer wieder die Konzentration auf die Musik richte, weil man denkt, meine Güte, wie fein eigentlich einzelne Arrangements und wie fein die Melodien sind. Ja, es ist fast sowas wie Wohlfühlmusik.
Ja, okay, also wie gesagt, ich bin da nicht reingekippt. Im Gegensatz zum nächsten Album, das ich ja schon lange kenne und auch mein eigen nennen darf, Cannonball Adderley is Something Else, wahrscheinlich sein bekanntestes Album. Er hat, also, soweit ich mich jetzt an Cannonball Adderley erinnere, einige gute Alben gemacht, da mit seinem Bruder. Aber Cannonball Adderley's Something Else aus dem Jahr 58 zeichnet ja aus, dass da ein gewisser Miles Davis mitspielt.
Richtig, also im Grunde genommen ist es so, dass die Something Else genauso im Werkkatalog von Miles Davis hätte auftauchen können und dort wäre sie mit Sicherheit, ich sage mal, bei den damals entstandenen Platten, die alle 4-Sterne-Qualität haben, wäre sie absolut auf gleichem Niveau gewesen. So hat sich der Cannonball Adderley verewigen dürfen mit der Platte und eine total spannende Platte, die am Ende des Tages so hin und her changiert zwischen Hardbop und Modal Jazz. Ja, großartige Musik. Mehr gibt es dazu für mich eigentlich fast gar nicht zu sagen.
Ja. Gut, wen haben wir noch auf der Liste?
Na, der nächste ist der Lou Donaldson mit dem Blueswalk, in den du nicht hineingekippt bist. Ich habe mir die Platte zumindest ausschnittsweise jetzt gerade vor unserer Sendung noch einmal reingezogen und gilt wieder das Gleiche. Ich möchte jetzt nicht mich ständig wiederholen, aber es ist wirklich genau das Thema. Du hörst dich in die Platte rein und wenn ich mir eine Platte, wenn ich in der Platte reinhöre, dann höre ich mal 10, 20 Sekunden an und dann gehe ich zum nächsten Titel, dass ich einen Eindruck gewinne. Und da ist es mir so gegangen, dass ich eigentlich nicht abbrechen wollte, weil in der Sekunde, wo ich weiterklicken wollte, hat dann sozusagen gerade einer der Musiker sein Solo beendet und der nächste fängt an und das Ganze ist so stimmig gewesen und konzis, dass einfach, ja, dass du hängen bleibst dabei. Und natürlich hängen bleibst bei einer Musik, von der du die Erwartungshaltungen ganz klar sozusagen vorher mal eingrenzen musst und sagen musst, okay, ich höre da jetzt nicht Free Jazz und ich höre da auch nicht Modal Jazz auf höchstem Niveau oder sonst irgendwo artifiziellen Kammermusik-Jazz, sondern ich höre da einfach etwas, was auch, glaube ich, bewusst damals gedacht war, um die Leute einfach zu unterhalten und eventuell auch sie dazu zu bringen, das Tanzbein zu schwingen. Und das, da bringt die Musik, finde ich, weit mehr als nur das zustande.
Mhm. Ja gut, so unterschiedlich können die Ansichten sein. Ich würde gerne, wenn du erlaubst, den nächsten Musiker überspringen, aus zwei Gründen. Erstens sind wir natürlich in der Zeit weit fortgeschritten und es geht sich ja locker ein zweiter Teil aus, wo immer der Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon im zweiten Teil sind oder nicht. Das wird sich dann zeigen, wenn ich schneide. Und der zweite Grund ist, dass ich über diesen Herrn eigentlich irgendwann einmal, wenn es sich ausgeht, eine eigene Sendung machen will, weil man an dem sehr viel liegt. Das ist ein gewisser Mel Waldron, über den wir schon relativ viel in unseren letzten 37 Folgen erzählt haben, weil der kommt immer wieder vor. Und ich würde gern zum nächsten Album kommen, wenn das passt für dich.
Absolut, absolut.
Ja. Und das ist jetzt dieses Album, das ich erstens nicht in dieser Liste sehe, weil es für mich überhaupt nicht Hardpop ist, sondern das ist für mich ein reines Blues-Album eigentlich mit Jazz-Elementen. Und zweitens ein Album, das schon sehr, sehr lange in meinem Hinterkopf herumgeistert, das mir aber noch nie wichtig genug war, es zu suchen. Und nachdem ich jetzt gehört habe, in fortgeschrittenem Alter und vielleicht fortgeschrittener Reife, ich weiß es nicht, unbedingt kaufen muss. So, wir sind bei der Abby Lincoln und dem Album Abby is Blue aus dem Jahr 1959. Ja, Abby Lincoln, was kann man über sie sagen? Ich weiß nicht wahnsinnig viel über sie, außer dass sie mit Max Roach verheiratet war und auf den Max Roach-Platten immer wieder aufgetaucht ist, zum Beispiel, und in der Freedom Now Suite. Tolle Stimme hat. Dieses Album hat mich vor allem gecatcht beim ersten Song, der ja Afro Blue geheißen hat. Das ist ein Stück, das der John Coltrane dann später aufgenommen hat. Ich glaube, der Mongo Santa Maria hat es geschrieben. Und die Version ist einfach absolut toll.
Im Grunde genommen gibt es ja fast nichts mehr dazu zu ergänzen, weil wir schon ganz, ganz viel über Hardbop gesagt haben und auch über die unterschiedlichsten Stileinflüsse, die eigentlich zu ihm geführt haben, vom Blues über den Soul, über den Funk, wo wir uns nicht ganz einig waren. Natürlich den Bebop als solchen, letztendlich natürlich auch den Cool Jazz, zumindest als Kontrapunkt dazu. Und in dem Sinne gebe ich dir einerseits recht, aber auch Unrecht, wenn du sagst sozusagen quasi, das ist dann schon ein klassisches Blues-Album. Ja, natürlich, weil der Hardbop sich ja wahrscheinlich am stärksten überhaupt, wenn man einen Stil der amerikanischen Ursprungsmusik als die Grundlage des Hardbop heranziehen möchte, dann ist es wahrscheinlich der Blues. Und in dem Sinne ist es auf jeden Fall ein sehr blueslastiges, aber doch Hardbop-Album, finde ich. Und auf jeden Fall absolut, ja, absolut wert, es zu haben. Ich bin auch, sobald ich mal irgendwo drüber stolper, greife ich sicher ab.
Gut, hoffentlich stoppe ich früher drüber. Okay, gut. Wie bist du auf das Album gekommen, es in die Liste aufzunehmen?
Boah, spannende Frage. Kann ich dir gar nicht mehr sagen.
Weißt du gar nicht.
Ja.
Okay. Gut. Womit wir wiederum beim Eddie Lockjaw Davis angekommen wären, über das Very Sexy Album, habe ich schon meinen Senf abgegeben. Mir hat das überhaupt nicht gefallen. Das ist überhaupt nicht meine Musik. Das zweite Album, das du hier auf der Liste hast, ist eine Kooperation wieder mit Johnny Griffin. Den hatten wir auch schon. Griffin's Lock. Das war etwas zugänglicher für mich. Ja, willst du zu dem Herrn noch was sagen?
Ich möchte vor allem zu der Platte Eddie Lockjaw Davis und Johnny Griffin, Griffin Lock aus dem Jahr 1960, sagen, dass das so ganz, ganz typisch für mich ist. Das waren nämlich so typische Sidemen aus dieser Zeit, die unter eigenem Namen durchaus brauchbare Platten gemacht haben. Aber die vielleicht eh schärfste von ihnen ist die sie gemeinsam gemacht haben, eben die Griffin Lock. Die natürlich auch wieder unter den gleichen Schwächen leidet, die du in Summe gesehen hier in der Bebop-Zeit, in der Hardbop-Zeit für dich erkannt hast, Stefan. Aber wenn man sozusagen, was sich mal damit versöhnt hat, dass hier nicht totale Kopfmusik gemacht wurde, dann ist man mit der Griffin Lock zum Beispiel wunderbar unterwegs also absolut feine Musik, die sehr unterhaltsam ist. Und wie gesagt, genau das ist es ja auch, was eigentlich der Hardbop, glaube ich, zu seiner Zeit wollte.
Gut. Über das nächste Album, das haben wir kurz erwähnt, bereits. Das ist das zweite Jazz Lab Quintet Album mit Donald Byrd und Gigi Grice. Hattest du schon gelobt? Ja, zum Horace Silver muss ich sagen, den habe ich mir gar nicht angehört, weil ich es einfach zeitlich nicht geschafft habe. Ich kenne vom Horace Silver nur ein Album, das ich sehr mag und auch zu Hause habe, das ist Song for My Father. Mhm. Das ist eh das bekannteste von ihm. Alles andere kenne ich von ihm nicht. Ich habe keine Ahnung, was der sonst gemacht hat in seinem Leben.
Naja, also zum Horace Silver würde ich Folgendes sagen. Erstens einmal ist es wahrscheinlich, ich habe einige Musiker auf meiner Liste dann gehabt, wo ich gesagt habe, na, eigentlich gehören die zum großen Jazz-Star-Kanon dazu und sagen gar keine Sideman. Und beim Horace Silver ist es mir wahrscheinlich am meisten so gegangen. Also lieber Horace, verzeih mir, dass ich dich da sozusagen unter die Sideman gereiht habe. Der Horace Silver hat neben Song for My Father zumindest 4-5 andere Spitzenalben rausgebracht unter eigenem Namen, wo er sich so wirklich die Hardbop-Seele aus den Fingern rausschlagt. Auf seinem Klavier ist ungeheuer schnell und er ist ungeheuer kreativ. Aber die Platte, die ich hier aufgenommen habe, in unsere Liste, nämlich Blowing the Blues Away aus dem Jahr 1959. Ich glaube, es ist sogar seine erste, die er unter eigenem Namen gemacht hat oder unter seinen ersten. Das ist ein absolutes Highlight. Nicht nur
es gibt da noch. Es gibt da noch ein Silvers Blue 56.
Ja Gott, da gibt es noch ganz viele Sachen, die man da reinnehmen könnte. Ich müsste jetzt selber nachschauen, weil ich nicht alle im Kopf habe, aber mindestens 3-4, die es wert sind. Später auch dann, die hat auch einiges Tolles in den 60er Jahren gemacht, auch noch durchaus dem Hardbop eigentlich gewidmet. Und Blowing the Blues Away ist eine von diesen Platten, die ich wie Something Else sozusagen quasi auf eine Ebene stellen würde, wo ich sage, die gehört eigentlich zu den ganz großen Jazz-Alben, nicht nur des Hardbop, sondern der 50er dazu.
Eigentlich hat sie in der Liste nichts zu suchen, ne? So wie die Something Else vom Cannonball Adderley, weil das ja eigentlich schon die Meisterwerke sind.
Und es naja, ja, ja, nur wenn man sozusagen sagt, es hat die ganz, ganz großen Jazzmusiker gegeben, die unter ihrem eigenen Namen große Werke gemacht haben, die in den Jazzhimmel eingegangen sind, dann gehört da der Horace Silver nicht dazu, weil es da einfach noch größere gegeben hat, angefangen von Miles Davis über den John Coltrane, bis hin eben zum Art Blakey oder zum Thelonious Monk, oder wie sie eben alle hießen, da gab es ja einfach genug, die wirklich unter den ganz, ganz großen 20 sozusagen der Bebop- und Hardbop-Ära gewesen sind. Und da tut sich dann der Horace Silver wahrscheinlich und letztendlich definitiv auch der Cannonball Adderley schwer, dazu zu stoßen, weil es einfach noch aber noch größere gegeben hat. Und in dem Sinne sozusagen quasi muss er sich mit der zweiten Reihe begnügen, aber dort ist ihm definitiv ein gelederpolsterter Platz vorbehalten.
Naja, okay. Der nächste auf der Liste ist Hank Mobley. Auch mit dem habe ich mich jetzt nicht extra beschäftigt, weil den kenne ich seit langem und schätze seine Alben. Da gibt es einiges von dem, was man so haben kann. Ja. Roll Call oder Soul Station aus dem Jahr 60. Vom Cover her jedenfalls The Turnaround, das ist ein tolles Cover, 61. Vor allem, ich suche es jetzt gerade, A Caddy for Daddy. Das ist eins meiner Lieblingscover überhaupt, auch bei Blue Note erschienen. Hank Mobley ist Saxophonist, ich glaube am Tenor, wenn ich mich jetzt nicht täusche, und ist jetzt von der Klasse her oder von der Qualität her, wie ich es vorher schon gesagt habe, aus meiner Sicht so einzuordnen in den Bereich Sonny Clark oder auch, was wir ja gar nicht auf der Liste haben, Lee Morgan zum Beispiel.
Natalie Morgan ist für mich, den habe ich eindeutig zu den ganz Großen dazugegeben. Ansonsten würde der auch hier, da hast du vollkommen recht, würde der einschlagen mit mindestens 5 bis 10 Platten wahrscheinlich.
Ja, genau. Und Hank Mobley ist ja doch nicht so bekannt. Ja, insofern hat es schon seine Berechtigung, dass der da auf der Liste ist. Aber das ist, der Hank Mobley ist jedenfalls also auch einer, mit dem es wert ist, sich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen mit seiner Musik. Es gibt viele Alben, so Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre.
Bin ganz bei dir.
Die wirklich gut sind.
Ich habe gerade aufgeschlagen, Pack in Time, 58, Soul Station hast du genannt, 60, im selben Jahr die Roll Call, danach im 61er Jahr die Workout. Das sind lauter Spitzenalben gewesen, die er in kurzer Zeit rausgeschmissen hat. No Room for Squares. 63. Genau. Also, das ist ja alles.
Übrigens auch großartig. Ein geiles Cover, ja.
Ja, wunderschönes Cover auch. Und alles auf Blue Note damals erschienen. Auch das ist ja schon einmal alleine wert, dass man es. Dippin, 1965. Also das ist, und dann die Caddy for Daddy, wie du sagst. Das ist also wirklich, A Slice of the Top 66 ist auch noch total. Also wir sind schon fast bei 10 Platten und Hank Mobley ist ganz definitiv eben einer, der in der zweiten Reihe gestanden ist, ne? Und hat große Sachen gemacht damals.
Ja, stimmt. Ja. Gut. Jetzt kommen wir zu einem Album, das ist das zweite von den beiden erwähnten, das ich mir kaufen muss. Und auf das Album ist insofern für mich extrem interessant, weil ich da schon so die ersten Schritte in Richtung Avantgarde höre, die der gewisse Steve Lacy in den späteren Jahren dann eingeschlagen hat.
Ja.
Steve Lacy, bekannt vor allem von Alben der 70er Jahre, wo er sehr free unterwegs war, auch mit Österreichern, auch mit dem schon erwähnten Mel Waldron. Und dieses Album allerdings ist aus seinen Anfangstagen, aus dem Jahr 60, The Straight Horn of Steve Lacy. Das klingt so wie so eine absolute Mainstream-Platte. Und auch das Cover spricht dafür, aber es ist es überhaupt nicht. Es ist ein tolles Album.
Ja.
Und das ist eine Entdeckung für mich gewesen.
Schön, schön. Siehst du, und das ist auch genau der Punkt, wenn man es nicht ganz akademisch ernst sieht, dann muss man dazu sagen, das ist ja dann schon fast keine Hardpop-Platte mehr, sondern das geht schon sehr stark ins Modale und dann eigentlich darüber hinaus. Aber wurscht, es ist die Zeit gewesen, es ist der Approach gewesen und es ist, wie du richtig gesagt hast, im Vergleich zu seinen späteren Sachen, die ja wirklich sehr, sehr avantgardistisch geworden sind. Er hat mit Kogelmann zum Beispiel, mit unserem großartigen Österreicher, ganz, ganz tolle Platten gemacht. Also er hat sich wirklich quer durch den musikalischen Kanon gearbeitet und ist dabei sehr, sehr experimentell geworden und da war er noch sehr gegenständlich. Ähnlich wie unser geliebter George Russell, der auch mit dem Jazz-Workshop noch was sehr, sehr Unterhaltungstechnisches sozusagen quasi eingebracht hat. Hat auch da auf The Straight Horn und übrigens auch auf der vorher erschienenen Platte Reflections, wo er sich der Musik von Thelonious Monk widmet. Alles sehr eingängig, noch für seine Verhältnisse sehr brav, aber schon sehr, sehr großartige Musik.
Richtig. So, das ist doch eine sehr, sehr lange Liste geworden, muss man sagen. Gell? Mhm. Zum nächsten kann ich nichts sagen. Der denke ich nicht wirklich. Ein gewisser Paul Gonsalves und das Album Getting Together.
Paul Gonsalves
hat's auf die Playlist geschafft mit Walking, Miles Davis Stück. Mhm. Aber sonst musst du zu dem was sagen.
Naja, der Paul Gonsalves ist vor allem bekannt als der wichtige oder wichtigste Saxophonist vom Duke Ellington.
Aha. Okay.
Das ist der auf einer der tollsten Duke Ellington-Platten diese unendliche Anzahl von Chorussen weggespielt hat. Also eines der ganz großen kreativen Hirne in der Duke Ellington-Band, wo ich mal, wie ich diese Sachen gehört habe, das erstmal, da wusste ich noch gar nicht, dass der Gonsalves auch unter eigenem Namen eben ein paar sehr spannende Sachen gemacht hat. Und auch Boah, der Alte spielt so gut, der ist ja eigentlich fast der heimliche Star aus der Duke Ellington Band und da gab es viele gute Musiker und extrem viele tolle Platten. Und ja, und so bin ich dann irgendwann mal eben auf die Getting Together aus dem Jahr 1960 gestoßen, wo ich sagen würde, wo er einfach unter eigenen Namen auch noch diese extreme Qualität, die er in die Duke Ellington Band eingebracht hat, noch einmal auf Vinyl pressen wollte. Das ist ihm absolut konzis gelungen mit Getting Together.
Übrigens, die Version von Walking ist eine sehr rasante.
Ja, toller Techniker, der Paul Gonsalves.
Der nächste Musiker, den würde ich auf dieser Liste streichen.
Warum?
Für mich definitiv zu den Masteralben.
Na der, ja. Das Album definitiv, aber der Musiker, bitte, wer kennt Oliver Nelson? Außer uns natürlich. Natürlich kennt man Oliver Nelson, gar keine Frage. Aber man kennt ja auch Donald Byrd oder Horace Silver oder Cannonball Adderley. Aber wir wären uns wahrscheinlich alle einig, dass der Oliver Nelson jetzt nicht zu den 20 wichtigsten Jazzmusikern der Jazzgeschichte dazugehört. Diese Platte allerdings, Stefan, und ich glaube, darauf willst du hinaus, die gehört definitiv, naja, vielleicht sogar zu den 20 wichtigsten Platten der Jazzgeschichte.
Das glaube ich auch, ja. Ja. Das glaube ich auch. Wovon reden wir? Natürlich von Blues and the Abstract Truths aus dem Jahr 61 mit einem fabulösen Eric Dolphy, den wir auch am nächsten Album hören. Wobei, das weiß ich jetzt nicht, Booker Little. Ich weiß nicht, ob er auf Booker Little gespielt hat, aber jedenfalls auf Outfront, das ein Jahr später erschienen ist. Das ich mir übrigens vor kurzem gekauft habe. Outfront von Booker Little. Der steht oder stand definitiv in der zweiten Reihe oder vielleicht sogar in der zwischen der zweiten und dritten Reihe schon, war ein Trompeter, hat aber nie den Ruhm erlangt, den andere seiner Mitstreiter erlangt haben, vielleicht auch deswegen, weil er früh gestorben ist.
Genau, das ist ein ähnliches Schicksal wie viele seiner Artgenossen. Allen voran fällt mir jetzt der wunderbare Trompeter ein, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Ich habe ihn nur im Kopf. Der Clifford Brown. Clifford Brown ist das Gleiche. Clifford Brown ist bekannter gewesen. Und wenn man sozusagen sagt, einer der genialsten Trompeter, die früh gestorben ist, vor allem der Clifford Brown ein, es könnte einem der Booker Little genauso einfallen. Er ist auch viel zu früh gestorben und hat in seinen frühen, in den Platten, den wenigen, die er gemacht hat, gezeigt, was für eine Entwicklung da möglich gewesen wäre.
Ja, wobei, um ganz ehrlich zu sein, wenn man jetzt zum Beispiel das Outfront anhört, ja, die Highlights auf der Platte sind immer dann, wenn der Dolphy seine Soli beginnt. Also das muss man...
Ich wäre jetzt nicht ganz so streng. Ich finde, dass der Trompetenton von Booker Little und die Technik, die er gehabt hat, schon eine sehr bemerkenswerte war. Und ich glaube, dass gerade sein früher Tod da viel nicht zugelassen hat, weil es ist damals schon hörbar gewesen, dass der wirklich quasi eben nicht nur tolle Technik, sondern auch große Kreativität miteinander vereint. Und das ist ja etwas, was man nicht von allen Trompetenmusikern der Jazzgeschichte sagen kann. Du bist mir nur ein bisschen zu schnell jetzt über die Blues and Abstract Truths drüber gegangen. Zu dem zumindest
Ich denke, über die haben wir schon gesprochen in der Dolphy-Sendung. Aber sag ruhig was dazu.
Ich möchte eigentlich vor allem sagen, dass die Blues and the Abstract Truths ja in Wirklichkeit weit in den modalen Jazz hineinreicht. In Wirklichkeit, wenn du mich fragst, ist sie eigentlich ein geniales Geschwisterprodukt zu der genialsten modalen Jazzplatte von Miles Davis gewesen. Also die, wenn du die nebeneinander hörst, dann muss ich da ehrlich sagen, ich würde jetzt nicht wissen, ob sozusagen die Stücke Blues und der Apps von Stolen Moments zum Beispiel. Stolen Moments, das Auftaktstück von Blues, der Blues und der Abstract Truths, das würde sich auf der, wie heißt denn unsere große Modal Jazz Platte von Miles Davis?
Kind of Blue.
Kind of Blue, genau, Kind of Blue. Also der Stolen Moments würde auf Kind of Blue genauso hineinpassen, wie umgekehrt einzelne Stücke von der Kind of Blue sich bei der Blues in der Abstract Truths wiederfinden könnten und du würdest es sozusagen quasi nicht merken. Und worauf ich hinaus will, ist, Das ist auch so eine Platte, die so ein bisschen hin und her changiert zwischen allem, was damals eben an Richtungen im Jazz angesagt war, wie eben Hardbop, Cool Jazz und dann eben Modal Jazz. Und das weist auch darauf hin, wie organisch das Ganze ist. Und wenn man sich ein bisschen mit der Musik auseinandersetzt aus den 50er Jahren und wiederum der Idee vom Ernst Behrendt folgt, dass sozusagen die zwei großen widerstreitenden Richtungen in diesem Jahrzehnt, der Cool Jazz, stark westküstengetrieben und dann eben der Hardbop, ich sage mal Mittelamerika und ostküstengetrieben war, dann ist fast die logische Konsequenz aus diesem Wettstreit dann der Modal Jazz gewesen. Und deswegen finde ich es auch Oliver Nelson für mich fast ein bisschen ein Schlusspunkt, sozusagen für diese Liste, obwohl er da bei Weitem nicht der Letzte ist, aber weil er sozusagen, die Platte weist schon dorthin, wo sich der Jazz als nächstes hin entwickeln wird und gehört aber trotzdem noch ein bisschen zu dieser Zeit dazu.
Ja, also es ist jedenfalls wenn es Jazz-Bestenlisten gäbe, ich weiß nicht, gibt es überhaupt welche?
Millionen.
Millionen ist jedenfalls Blues und der Absolute Truth ein Fixpunkt, auf welchem Rang auch immer. Ist jetzt wichtig.
Ja.
Gut, kommen wir zu einem weiteren Tenorsaxophonisten, den wir eigentlich als Partner vor allem, oder ich kenne ihn vor allem als Partner vom Thelonious Monk.
Auch ich.
Ein gewisser Charlie Rouse. Ja, der ist tatsächlich in der zweiten Reihe hier gut vertreten, hat mit dem Album, das du auf der Liste hattest, Taking Care of Business, ja, ein schönes Album gemacht, ja, hat mir gut gefallen. Charlie Rouse spielt ja auch immer spielte auf den Thelonious Monk Album immer eine wichtige Rolle und ja, ist mir immer schon aufgefallen als guter, wenn auch nur begleitender Musiker.
Ja, bin auch da natürlich ganz bei dir. Und der Charlie Rouse ist wieder so ein, inzwischen, wie wir jetzt erlebt haben, ein mehrfaches Beispiel und nicht das erste Beispiel heute, dass ein genialer Mitmusiker schon bei einem großen Star aufgefallen ist. Ich habe heute interessanterweise gerade am Nachmittag vom Thelonious Monk die Underground gehört, die ich sehr schätze, weil es auch schon so ein geniales Cover hat. Wo der Thelonious Monk im Untergrund eben sitzt und hinter ihm schräg sitzt so ein Faschisten-General, könnte sogar Nazi-General sein. Allein ich schon die Platten, das Cover ist genial, aber die Musik drauf ist nicht weniger genial. Es ist eher ein spätes Werk von Thelonious Monk gewesen.
1967.
Ja, also spät eigentlich, ja. Aber eine großartige Platte. Und da ist der Charlie Rouse ein kongenialer Mitmusiker, der so richtig raussticht. Bei einem wirklich in Bestlaune spielenden Monk, der sich manchmal fast bewusst, kommt man vor, vergreift bei seinen Pianoläufen. Und der Charlie Rouse eckt mit ihm so kongenial an. Sie reiben sich auf eine richtig lustige und eigentlich fast dann schon schräge Art und Weise miteinander. Und wenn man das hört, denkt man sich, hey, wer ist da der Saxophonist neben dem großartigen Thelonious Monk? Naja, das ist genau die Geschichte. Das ist der Charlie Rouse, wie so oft ein Nebenmusiker, der auffällt, weil er neben einem großen Musiker bestehen kann. Und wie du richtig sagst, die Taking Care of Business. Es gibt da, glaube ich, noch eine zweite, sie fällt mir jetzt nicht ein. Irgendwann einmal werden wir zu der vielleicht auch ein Wort verlieren in einer der zukünftigen Jazzgeschichten, Jazzgespräche. Also die Taking Care of Business ist eine Platte, die von vorn bis hinten auch absolut gelungen ist und not only worth hearing, but also worth buying.
Die Underground ist, glaube ich, auch deswegen so, wie du sie charakterisiert hast, weil da Stücke drauf sind, die nicht mehr zum Standard Repertoire des Thelonious Monk gehören. Also alles, was von ihm bekannt ist, ist in den früheren Jahren erschienen und aufgenommen worden. Und auf Underground sind Stücke drauf, ich könnte jetzt kein einzelnes nennen nach dem Namen, ja. Aber es ist eine schöne Platte und der Monk nimmt sich auf der Platte aus meiner Sicht ein bisschen zurück, ja. Und nachdem er keine super bekannten Titel mehr da drauf sind, fällt vielleicht der Charlie Rouse mehr auf, was er als er früher an Aufnahmen gemacht hat.
Mhm. Gute Erklärung.
Ja, jetzt kommen wir zu einem Album, das vielleicht bei den Jazz-Bestenlisten nicht aufscheint oder zumindest nicht vorne, aber es ist in meiner Top 20 Liste immer schon gewesen und wird auch dort bleiben. Das ist Yusuf Lateef und Eastern Sounds. Es gibt da drauf vor allem das Stück Love Theme from Spartacus, das ich liebe.
Mhm. Yusuf Lateef ist insofern ein spannender Musiker, weil er durchaus auch einer von den Jazzern war, die das, was man später World Music genannt hat, durchaus sehr stark auch in sein früheres Werk schon eingebracht hat. Also sehr stark die afrikanische Ethnomusik reingenommen hat. Eastern Sounds weist ja auch schon darauf hin, also da sozusagen quasi das fernöstliche Element eingebracht hat. Und gerade die Eastern Sounds, da bin ich ganz bei dir, obwohl es vielleicht sogar Platten gibt, die musikalisch noch einen Hauch drüber stehen würden, wie das 1961 erschienene Werk The Centaur and the Phoenix, um nur eines zu nennen, aber die...
Steht auf meiner Wishlist, habe ich noch nicht.
Ja, es ist eine tolle Platte. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, ich habe sie. Und ich glaube, man kriegt sie sogar, Stefan. Schau mal nach, ob du sie nicht irgendwo kriegen könntest bei den einschlägigen Versandhändlern. Whatever, Eastern Sounds aus dem Jahr 1961 ist auch bei mir eigentlich die Favorite-Platte, weil sie in Summe gesehen einfach vollkommen rund ist. Sie ist rund und eingängig. Aber genau das, was Hardbop für mich, wie schon so vielfach heute gesagt, darstellt. Eigentlich wirklich tolle Musik, die man im Hintergrund spielen kann und dann immer wieder das Problem damit hat, dass man mit der Konzentration zur Musik hingelenkt wird und sie gar nicht so sehr im Hintergrund hören kann.
Übrigens auch ein tolles Album, weil ich es gerade sehe, so billig von Yusuf Lateef ist, aus dem Jahr 66, Psychisemotus oder so ähnlich. Ein grünes Cover, ja.
Mhm.
Habe ich zu Hause, ist wirklich schön. Ist nur extrem schwierig zum Aussprechen.
Sagt mir jetzt gar nichts, werde ich aber auch gleich mal geistig auf meine Liste nehmen.
Psychisemotus. Gut. Jo, jetzt, womit wir bei den beiden letzten angelangt werden, ich glaube, es wird auch schon langsam Zeit. Es waren also wirklich jetzt zwei Sendungen, die wir hinter uns gebracht haben. Zu beiden Musikern muss ich leider dir das Wort geben. Den einen kannte ich vom Namen her, ein gewisser Ike Quebeck. Wahrscheinlich nur deswegen, weil der Name so außergewöhnlich ist und man sich den merkt. Und das andere ist ein Leo Packer, never heard.
Also zu It Might As Well Be Spring aus 61 ist vor allem zu sagen, dass es ähnlich wie die schon genannte Cool Strutting vom Sonny Clarke, jetzt retrospektiv betrachtet, ist die wahrscheinlich aus dem ersten Teil unserer Sendung Hard Bop, Schätze abseits der legendären Jazz, der legendären Master Recordings. Also wenn ich sozusagen quasi zwei Platten nennen sollte, die für sich ikonische Qualität bekommen haben in der Hardbop-Zeit, aber nicht von den ganz Großen gemacht wurden, dann wäre es wahrscheinlich der Sonny Clarke mit Cool Strutting. Aber als zweiten hätte ich wahrscheinlich den Ike Quebeck It Might As Well Be Spring genannt. Ich kann dir jetzt gar nicht so viel über die Aufnahmeumstände sagen und über seine Mitmusiker. Ich weiß nur, dass jedes Mal, wenn ich die Platte in die Hände kriege und sie auflege, immer denke, was für eine harmonische Platte, die von vorn bis hinten eigentlich mit guten Themen aufwartet und einfach runde, gute Musik bietet. Unterhaltung auf bestem Niveau. Das ist das, was mir zu der Platte, wenn ich den Titel nur höre, sofort einfällt.
Also ich weiß nicht einmal, welches Instrument der Ike Quebeck spielt. Sehe ich hier am Cover nicht. Die Mitmusiker sind Freddie Roach. Keine Ahnung, vielleicht irgendein Verwandter von Max Roach.
Mhm.
Ein gewisser Milt Hinton und ein Al Harewood.
Ja, also auch mir nicht bekannte Musiker.
Es ist eine Blue Note-Aufnahme, es ist von Rudi van Gelder aufgenommen worden. Mehr sagt mir jetzt das Cover nicht.
Ja, nein, also das ist sagt eigentlich auch schon alles über den Ike Kubik auf. Ich versuche gerade verzweifelt herauszufinden, nebenbei, es gelingt mir nicht. Auch ich habe da eine absolute Schwäche. Ich weiß jetzt auch nicht genau, aber ich glaube, der Ike Kubik ist Saxophonist, genau, Saxophonist.
Mhm. Ja, mag sein, ja.
Ja. Nein, ist auch so, es ist ja gerade bei am schönsten finde ich es ja, wenn man in Wirklichkeit dann am Ende des Tages, wenn man über eine Platte redet oder einen Musiker redet, wenn man gar nicht so sehr die intellektuelle Schiene bedienen kann, sozusagen quasi Aufnahmeumstände, Stilrichtung, Mitmusiker oder sonst irgendwelche Dinge, biografische Details, sondern wenn man sagen muss, hey, die Platte ist einfach irrsinnig gut. Und das trifft auf die ganz sicher zu. Und Ike Kubik, wie man jetzt gerade gemerkt hat, ihr lieben Leute da draußen, wir können zu Ike Kubik herzlich wenig sorgen, wenn wir da absolut schwachfüßig sind. Aber die Platte ist es echt wert gehört und eigentlich auch besessen zu werden.
Gut, und dann last but not least, wie man so schön sagt, ein gewisser Leo Parker, nicht zu verwechseln mit Charlie Parker und also welchen die Parkern auch immer es da noch gibt.
Ja, also die da auch, eigentlich geht es mal bei der Leo Parker Rolling with Leo aus dem Jahr 1961 genauso wie bei der Ike Kubik It Might As Well Be Spring aus dem übrigens selben Jahr. Die habe ich damals von einem ganz, ganz lieben Freund zu einem unendlich günstigen Preis fast geschenkt gekriegt. Weil er sich seine Jazz-Sammlung damals für mich absolut lobenswert in eine CD-Sammlung umgewandelt hat und mir einen Gutteil seiner LPs wirklich zum Spottpreis überlassen hat. Und da war auch die Rolling with Leo drunter. Und ich war...
Bereut er es?
Bitte?
Bereut er es?
Ich habe ihn schon ewig Zeiten leider nicht mehr gesehen und gehört, daher kann ich es nicht beurteilen. Mhm. Aber ich glaube nicht. Der hat es schon durchaus mit, der hat es schon mit vollem, in vollem Bewusstsein seiner Entscheidung gemacht. Das ja, wird schon so gewesen sein. Jedenfalls ist das eine, fängt schon damit an, dass es eine Blue Note-Platte ist, wenn ich mich nicht ganz irre. Mit einem sehr, sehr schönen Blue Note-typischen Cover, diese gedeckten Farben, wunderschönes Musikerfoto von ihm in aus dem Studio, so ins Schwarz, hinten bis schwabige Violett getaucht. Also wunderschön eigentlich, so rot, Rolling with Leo, rot unterlegt Rolling with Leo. Und ja, auch eine von den echten ja, großen Platten des Hard Bop, ja, zu der ich auch wiederum nur sagen kann, auch wenn das wenig spannend sich vielleicht anhört, ist einfach wirklich wunderbare, gute Musik. Eine von den Platten, wo du dich nicht genieren musst, wenn du sie zu Hause hast, dass einer sagt, na, das ist aber mit Sicherheit nicht die beste, die er gemacht hat. Weil gerade beim Leo Parker muss man sagen, das ist wahrscheinlich die beste seiner Platten, die er aufgenommen hat.
Gut, und damit haben wir eine sehr, sehr lange Liste heute abgearbeitet. Es war wesentlich spannender, als ich erwartet hätte, muss ich sagen. Also wieder was gelernt dabei. Vielleicht sollte man aber irgendwann trotzdem auch die Meisterwerke des Hardpop uns vornehmen und nicht nur die Schätze, für die wir jetzt tatsächlich zwei Sendungen gebraucht haben. Deswegen darf ich jetzt noch ganz schnell abschließen mit unserem Standardhinweisen. Zu finden sind wir auf Spotify, auf iTunes oder Apple Podcasts, um genau zu sein, auf der Homepage letscast.fm. und auf meinmusikpodcast.de eine Playlist zu dieser Sendung und zum ersten Teil gibt's auf Spotify unter dem Profil Stefan Osmanit. Ja, und dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer gute Nacht.
Ich möchte noch hinzufügen, Alter, das waren jetzt fast 1,5 Stunden, ich scheiß mir ins Hemd. Gute Nacht, mein lieber Stefan, gute Nacht, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer.